Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum.
Und hier sitze ich wieder an unserem lauschigen Plätzchen vor dem Hamburger Roten Baum Tennisstadion. Mein Kollege Ole Zeissler und ich. Guten Abend.
Wunderschönen guten Abend. Es ist wirklich so lauschig heute. Du siehst so ein bisschen fröstelnd aus. Ich glaube, ich auch.
Ja, ich wollte jetzt ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel machen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir keine Erkältung uns einfangen. Denn in Corona-Zeiten eine Erkältung zu haben, das ist schlecht.
Stimmt, ist aber sonst auch. Aber jetzt umso mehr, das stimmt.
Da wirst du dann, glaube ich, ein bisschen doof angeguckt. Wir müssen uns warm reden. Also, was haben wir heute mit euch vor? Wir haben einiges mit euch vor. Wir wollen über den griechischen Adonis sprechen, der hier am Hamburger Roten Baum sozusagen die Turnierveranstalter auch sehr glücklich macht, dass er weiter im Turnier ist, denn er ist ja das Zugpferd Stefanos Tsitsipas. Nachher werden wir auch noch auf die French Open eingehen, denn heute hat die Auslosung stattgefunden und da sind ein paar interessante Aspekte dabei. Erstmal aber, ja, Ole, ich habe ihn ja schon angedeutet hier, den Adonis. Findest du nicht auch, dass der gut aussieht?
Ja, absolut, ohne Zweifel. Also er spielt schön, er sieht schön aus, er ist 22, er ist... Ich habe immer so einen Impuls bei solchen Typen, neidlos, sondern so den Makel zu finden. Weil ich finde wirklich, er spielt wirklich wahnsinnig ästhetisch, wie ich gerade schon sagte. Und er ist ein netter, auch sehr lustiger Typ, da will ich gleich noch zu kommen. Und absolut guter Typ und gut, dass er noch im Turnier ist.
Und ich finde, dass das jetzt das beste Match bislang war bei diesem Turnier. Stefanos Tsitsipas gegen Pablo Cuevas haben wir heute verfolgt am Center Court.
Fandst du es besser als gestern Abend Köpfer? Also
von der Dramatik her fand ich mit Köpfer wahrscheinlich noch einen Ticken mehr, aber von der Tennisästhetik, von den Ballwechseln, vielleicht lasse ich mich da auch blenden, ich weiß es nicht.
Weiß ich auch nicht, aber ich finde nur, ich glaube im ersten Spiel auch schon hat Tsitsipas, ja, im Gegensatz zu manch anderem großen Namen, Nervenstärke und totale Konzentration bewiesen, weil er schon gegen Daniel Evans, ich glaube, 5 Breakpunkte abgewehrt hat und selber nur 1 oder 2 hatte und die genutzt hat. Und das war ähnlich heute gegen Cuevas. Da hat er auch mehrere Break-Chancen gegen sich gehabt, die abgewehrt und auch die wenigen, die er hatte, genutzt. Also es zeigt, er nimmt es ernst. Im Gegensatz zu vielleicht manch anderem hier, wie wir gestern auch schon sagten.
Ja, also Tsitsipas hat die French Open noch nicht so sehr im Kopf. Ich glaube, er will sich hier Selbstvertrauen ja wieder tanken, weil in Rom ist es ja nicht so gut für ihn gelaufen. Das war heute wieder ein ganz solider Auftritt von ihm, wirklich, also toll.
Ja, absolut. Und ich habe gerade gesehen im Hintergrund, in deinem Rücken wurde gerade die Leiter abgebaut, da an dem Draw, an der Auslosung. Da wird ja dann abends immer, wird es geklebt. Sind das Magneten? Ich glaube, das sind Magneten, wo Viertelfinalisten haben. Und damit haben wir, ja, 4 Viertelfinals für morgen, die spannend sind, mindestens mal. Spannend und sehr interessant sind. Also mit manchen neuen Namen, mit manchen bekannten Namen. Und da wir gerade bei Tsitsipas sind, fange ich mal von unten an, wenn ich darf. Da die Leiter abgebaut ist, müssen meine Augen blinzeln. Nein, ich habe natürlich das Tor vor mir liegen. Tsitsipas gegen Lajovic ist unten das erste Viertelfinale. Die Reihenfolge steht, glaube ich, noch nicht fest, wie morgen gespielt wird. Das wird man noch sehen.
Ist noch nicht in Stein gemeißelt, genau.
Genau, kann man auch so sagen. Dann Christian Garin gegen Bublik. Also daraus wird das eine Halbfinale aus diesen beiden Viertelfinals entstehen. Dann Rublev habe ich heute
Rublev
auch.
Sogar, ja.
Rublev gegen Bautista Agut. Und der Sieger trifft auf Hugo Humbert oder Christian Rüth, der gerade...
Sein Papa hieß
Christian, genau. Der hat gerade Fabio Fognini geschlagen. Und der Sohn, das habe ich nämlich nachgesehen, ist besser jetzt schon als der Papa, weil der Papa Christian war nur Nummer 39 der Welt. Das war sein Highest Ranking 1995. Und der Sohn ist ja jetzt schon 34. Der hat Papa schon überholt.
Da hat das dem Vater gezeigt.
Richtig.
Ich muss ja sagen, Bautista Agut gegen Rublev, das fällt mir auch ganz schwer einzuschätzen, wen ich da jetzt vorne sehe. Vom Bauchgefühl her würde ich den Russen vielleicht favorisieren, aber wir kennen ja spätestens nach dem Abendmatch hier gegen Köpfer auch am Hamburger Roten Baum die Qualitäten, die unnachgiebigen Qualitäten von Bautista Agut, ne?
Total. Also das Match finde ich auch total spannend, total offen, total spannend. Andererseits, weil ich habe Rublev gestern ja gesehen auf dem Einser, unfassbar druckvolles Spiel, also nochmal eine ganze Spur druckvoller als Köpfer. Der wird Bautista Agut auch definitiv in die Ecken drängen können, aber Der ist hard to play, wie wir gestern schon festgestellt haben. Das war diese Gegenwind-Geschichte. Mal gucken, wie viel Gegenwind Rublev dann morgen bekommt. Aber das ist ein tolles Spiel, finde ich.
Genau, und Casper Ruud, den du ja gerade schon angesprochen hast, der trifft auf den Franzosen Hugo Humbert. Casper Ruud hat jetzt hier gerade gegen Fonini insgesamt schon ein leichtes Spiel gehabt, oder?
Ja, war so ein bisschen fast schon wieder so ein typischer Fonini. Also im zweiten Satz dachte ich, da stand es relativ schnell 3 oder 4-0. Den ersten hatte Ruud gewonnen. Da flog dann auch direkt nach dem Satzball, glaube ich, direkt mal ein Ball von Fonini
nach Winterhude.
Nach Winterhude, genau, oder ins Zwickpöseldorf, irgendwo da hinten hin. Gab auch direkt ein Warning. Und Fonini, irgendwas hat er ja immer. Ich habe es versucht zu deuten. Er hat sich, glaube ich, aufgeregt, dass zu viel Asche auf der Asche war. Der hat jetzt nicht unseren Podcast gehört, aber der hat sich immer aufgeregt, dass der hat immer so...
Die Platzbeschaffenheit war nicht so ganz so geil. Sein Gusto, genau.
Ja, genau. Ja. Und dann dachte ich, im zweiten Satz, da hatte ich schon wieder so Anwandlung, oh, schenkt der jetzt... Ich will nicht sagen auch, aber schenkt er jetzt ab. Dann hat er sich auch noch mal kurz rangekämpft, aber wirkte auch nicht so, Sprunggelenke, Stichwort Sprunggelenke, nicht so ganz so fit. Und Casper Ruud, ich wollte schon wieder Henrik sagen, ich weiß nicht, stark, also wirklich wahnsinnig druckvoll. Und klar, wenn Fonini trifft, trifft er, aber er traf halt zu selten. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich ihn immer gerne sehe, ich glaube du ja auch, aber völlig verdient, ja.
Völlig verdient. Und ich bin gespannt bei den Viertelfinalpartien, ob wir dann vom einen oder anderen den Eindruck gewinnen, der ist eigentlich schon in einem Taxi nach Paris. Oder ob die da jetzt hier durchziehen wollen, ne? die im Viertelfinale stehen.
Ja, man hört so munkeln. Manche haben schon Flüge gebucht oder...
Für Freitagabend.
Ja, genau. Sicherlich alles stornierbar und so weiter. Wir haben es gestern auch schon ein bisschen angerissen im Fall Félix Auger-Aliassime. Es sind etwas, naja, wie soll ich sagen, Mutmaßungen. Aber trotzdem wird man den Gedanken nicht los, ist der Termin jetzt wirklich so geil direkt vor den French Open? Ich habe da meine gewissen Zweifel. Wie geht's dir damit?
Ja, vielleicht ist die Belastung dann doch ein bisschen zu groß, vor allem für diejenigen, die letzte Woche schon in Rom gespielt haben, dann direkt hier angekommen sind, wieder gespielt haben, dann nach Paris ja wollen und da natürlich möglichst weit kommen wollen, ist ja dann das Grand Slam Turnier und es läuft alles auf Roland Garros hinaus, wo du dann richtig gut performen willst. Ich habe es vielleicht auch ein bisschen falsch eingeschätzt, muss ich sagen. Ich dachte, die nehmen das hier wirklich jeder richtig, richtig ernst. Aber nochmal rückblickend, vor allem zum topgesetzten Daniil Medvedev, also schon eine Enttäuschung.
Ja, schon eine Enttäuschung. Tut einem auch ein bisschen leid fürs Turnier insgesamt, weil hier wirklich viel auf die Beine gestellt wurde mit viel Mühen und naja, dem neuen Stadion schlichtweg. Ne?
Ja.
Das ist wirklich ein tolles Stadion geworden. Und ja, deshalb darf man so ein bisschen hoffen, dass morgen so die Viertelfinals, die werden gut, gar keine Frage. Das ist immer noch wahnsinnig tolles Tennis, was man hier sieht von allen Beteiligten. Aber so bei manchen und bei manchen höher gerankten fehlt so ein bisschen der allerletzte Biss. So, das kann man schon an diesem Donnerstag ein bisschen konstatieren.
Zum Glück aber nicht bei Stefanos Tsitsipas. Und der hat sich jetzt hier in seinem zweiten Match wirklich in die Herzen gespielt. Die lieben den jetzt schon, den Griechen.
Tsitsipas, ja klar. Der Mensch ist so verrückt, der spielt super geil Tennis. I netrelos, o Stefanos. Das heißt, ist verrückt, der Stefanos.
Das ist ja eine Maschine, muss man sagen. Da ist man wirklich baff.
Also sehr ästhetisch, wie er spielt.
Toller Typ, einfach toller Typ.
Schön, dass er in Hamburg ist.
Er ist natürlich auch ein hübscher Junge, ne? Man sieht ihn gerne zu. Ne?
Ja, ist nett anzugucken, sagt die Dame auch.
Haben wir gerade auch schon festgestellt. Und er ist nicht man ist ja häufig so geneigt bei so einem Bo zu sagen, der ist vielleicht so ein bisschen, da kratzt man nur an der Oberfläche. Aber ich habe schon häufiger Dinge über oder von ihm gelesen. Zum Beispiel hat er letztens auch in einem Podcast, nicht in unserem, noch nicht, ich glaube vom Racket-Podcast hat er gesagt, dass er ein relativ einsamer Mensch ist und so ein bisschen bezweifelt, dass es auf der Tour wirkliche Freundschaften gibt. Das hat er sehr ernst gesagt, das war eine ziemliche Schlagzeile. Mit 22 finde ich das harte, aber auch mitunter ehrliche Worte. Was ich aber auch mochte, er hat im April, deshalb ist er auch nicht frei von Humor und vielleicht auch nicht frei von Freundschaften auf der Tour oder Frotzeleien, im April wurde Nick Kyrgios, wurde er der 25 und dann hat Stefanos Tsitsipas bei Instagram gepostet, er hält so ein riesiges Pappschild hoch, wie auf so einer Demonstration sieht das ein bisschen aus und da steht Call Me und dann hat er darunter die Handynummer von Nick Kyrgios geschrieben in dicken, fetten Lettern. Und Nick Kyrgios, natürlich auch nicht frei von Humor, hat natürlich den Ball aufgenommen, aber war höchst genervt von Tausenden bis Millionen von Anrufern an dem Tag, weil es wirklich die Handynummer von Nick Kyrgios war. Der wird mehrere haben, aber er hat dann drunter gepostet, ja, danke für die Glückwünsche, aber bitte ruft mich nicht mehr an. Finde ich einen ganz guten Move von Tsitsipas.
Ich schlage vor, dass ich jetzt unseren Hörern mal deine Handynummer durchgebe. Und zwar ist das Ole Zeisler, die 017.
Spaß.
Alles gut. Ja, das ist dann wirklich ein guter Zug gewesen von ihm. Also lustig. Nick Kyrgios fand sicherlich nicht so lustig. Heute nach der Pressekonferenz wurde Tsitsipas übrigens auf den Australier angesprochen. Da wollte ein Journalist wissen, ich glaube, das war von der amerikanischen Presse irgendwie, ob dann jetzt da eine neue Bromance zwischen den beiden entstehen könnte. Und dann war er etwas irritiert. Bromance, das hatte er, glaube ich, so jetzt vielleicht auch noch nicht gehört, den Ausdruck. Und meinte dann nur, na gut, Leute, also ich habe noch bessere Freunde als Nick Kyrgios so insgesamt. Aber das hat er auch gesagt, dass es einfach total wichtig, so einen wie ihn auch auf der Tour zu haben. Und einer, der auch mal aneckt und der den Finger in die Wunde reinlegt. Natürlich auch provoziert, aber... da hatte ich einen ganz guten Eindruck, dass Tsitsipas auch mit solchen Typen, also Menschentypen klarkommt, ne?
Ja, genau. Also das meine ich. Er scheint auch ein vielschichtiger, schlauer und eben humorvoller Typ zu sein, wie ich gerade sagte. Und wenn man sich das dann so anguckt, wenn man jetzt mal Kyrgios rausnimmt, aber mein Tsitsipas, Zverev-Team nimmt, das sind schon Leute, die bald den älteren Herren da oben, ich glaube, wir wissen alle, wen wir meinen, die immer noch toll spielen und toll sind, kommen gleich zum tollen ersten Los bei dem French Open, wie ich finde. Aber so die drei, die werden den Grand Seigneurs da oben, hätte ich fast gesagt, richtig Dampf machen bald.
Genau, aber allein von der Bildung und von den Hobbys her und den Interessen finde ich da den Griechen einfach am interessantesten. Der ist ja zum Beispiel auch leidenschaftlicher Fotograf. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, ganz bitter für ihn, denn er hat ja auch gesagt, Hamburg sei so eine tolle Stadt und wunderschön und hätte so viel zu bieten. Und normalerweise, wenn Corona jetzt nicht aktiv wäre, dann wäre Stefanos Tsitsipas sehr aktiv und würde hier definitiv mit seiner tollen, ich weiß gar nicht, was er da genau hat, ob er eine Spiegelreflexkamera hat oder...
Ich glaube, eine Fuji Quicksnap hatte.
Genau, irgendwie so. Sowas würde er hier wahrscheinlich an der Alster entlang gehen und auf St. Pauli unterwegs sein und würde da einiges vor die Linse kriegen
ja,
wollen.
Ja, nach St. Pauli würde der auch hinpassen, so ein bisschen mit seinen Haaren. Das stimmt schon, ja. Nein, ist ein toller Typ, was ich immer so ein bisschen so ein Easy Catch von Journalisten finde, was letztens auch so war, dass er oft als Philosoph dargestellt wird, weil er eben Grieche ist. Das ist immer so ein bisschen Billo, finde ich. Und das wiegelt er aber auch, so schlau ist der immer ein bisschen ab, ja.
Und er hat heute, nachdem er ja dann das Match hier gewonnen hat gegen seinen, wie er sagt, Kumpel Pablo Cuevas, hat er ein ganz interessantes Versprechen abgegeben. Denn er war so ein bisschen beschämt, als Barbara Schett, die hier immer die Interviews führt auf dem Platz direkt nach dem Match, die fragte ihn, ob er dann auch schon ein bisschen Deutsch könne, ob er dann eine kleine Kostprobe von sich geben möchte. Dann war er ein bisschen peinlich berührt. Ich glaube, er hat sich geschämt, weil sein Deutsch anscheinend noch so schlecht ist, dass das noch nicht vorzeigbar ist oder vorhörbar vielmehr. Und dann hat er dieses Versprechen hier abgegeben.
Look, I'll make a promise. If things go well here, I'll come back next year and speaking maybe not fluent, but you know, good enough to give a speech.
Ja, ich glaube, das Hamburger Publikum hätte nichts dagegen, wenn sie hier eine deutsche Dankesrede von Stefanos Tsitsipas im kommenden Jahr hören könnten.
Er spielt natürlich auch die Klaviatur des Charming Boys, spielt er natürlich auch ganz gut. Muss man dazu auch sagen, spielt er nicht schlecht.
Ist auf seiner Schleimspur ausgerutscht.
Ja, genau, so ungefähr. Finde ich aber auch gut. Die Frage ist natürlich, was heißt denn bitteschön, if things are going well?
Tja, das ist jetzt Interpretation.
Ja, genau. Wann will der Tsitsipas denn nach Paris fliegen? Ist dann die Frage.
Ich weiß nicht, wann er seinen Flug gebucht hat.
Okay, aber wir wollen mal gucken. Heute um 18 Uhr oder rund 18 Uhr waren die Auslosungen der French Open, die bereits laufen via Qualifikation, aber auch am Montag dann ja endgültig losgehen mit dem 128er Feldern bei den Damen und bei den Herren. Ich habe es vorhin angedeutet, ein großartiges Erstrundenmatch.
Ein unfassbares, was vor einigen Jahren wahrscheinlich noch ein Halbfinale gewesen wäre bei einem Grand Slam Turnier.
Und ist so gefühlt, so, also jetzt werde ich ein bisschen gemein, aber es ist so ein bisschen irgendwie, als wir Ali gegen Frazier so ein bisschen, also Wawrinka gegen Murray, das ist schon Stanislas Wawrinka gegen Andy Murray in der ersten Runde. Andy Murray hat eine Wildcard bekommen, das verspricht große Show.
Das verspricht definitiv große Show. Die mit 30er sozusagen und treffen da aufeinander mit ihren geschundenen Körpern in der ersten Runde der French Open. Das ist echt ein Ding. Ich fand, es gab aber noch ein paar andere interessante Lose. Zum Beispiel Philipp Kohlschreiber trifft auf Christian Garin. Mhm. Und dieser Christian Garin, den sehen wir ja hier morgen nochmal im Viertelfinale, sogar im Abendmatch sehr wahrscheinlich. Mhm. Ne, da werde ich dann auch mal genau hingucken.
Und dem Kohli noch ein paar Tipps geben.
Ja, ich schreibe ihm dann mal. Ja, na Mist, genau. Ich habe seine Handynummer nicht. Da müsste mal irgendjemand sein ja. Schild hochhalten.
Frag mal Stefanos Tsitsipas morgen,
ob er die Nummer hat. Frag mal Stefanos Tsitsipas, ob er die hat, ja.
Ja, das ist ein guter Plan. Das stimmt, fand ich auch. Ansonsten war es nicht wirklich spektakulär. Was man noch sagen kann, ist, dass wenn alles durchgeht, dann käme Alex Zverev in einem möglichen Viertelfinale auf Rafa Nadal. Das ist nicht zu spät, leider ein bisschen früh, kann man fast sagen. Ist aber wirklich die Frage in diesem Jahr, selbst ein Rafa Nadal geht zum ersten Mal nach Paris ohne einen Sandplatztitel. Also dieses Jahr ist ja vieles durcheinander gewirbelt, deshalb muss man da jetzt keine Regel draus machen, dass Rafael Nadal da glatt durchgeht.
Nö.
Aber es wäre früh.
Genau, und Dominik Köpfer möchte ich auch noch erwähnen, der, wenn der sein Erstrundenmatch nämlich übersteht, dann würde er in der zweiten Runde gegen den Sieger der Partie Wawrinka gegen Murray spielen.
Ah ja, okay.
Also das wäre auch ein Ding, glaube ich, für ihn. Das wäre mal eine Erfahrung.
Ja, absolut, absolut. Und bei den Damen, ich habe nur gesehen, Görges spielt gegen Riske. Petkovic hat...
Sehr undankbares Los für Görges. Ja. Hat sie in Australien verloren, in Melbourne.
Okay.
Gegen
ja, ja.
Habe ich vor Ort gesehen, ja.
Ja.
Und aber Kerber insgesamt, ohne jetzt konkrete Namen zu nennen, also da müsste das Viertelfinale wirklich drin sein. Wirklich.
Ja.
Aber wir kennen Frau Kerber dann natürlich auch. Die muss erstmal mit sich selbst dann klarkommen.
Ja, stand heute schon auf dem Trainingsplatz, habe ich gesehen, mit Petra Kvitova und hat sich eingeschlagen da in Paris. Ja, aber ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf das Turnier. Ich finde immer spannend, wenn so ein Draw schon mal rauskommt, dann kann man schon so ein bisschen, was wir jetzt gerade tun, rumspekulieren, wer wann und wie und was schwer ist und wer wann auf wen kommt. Das wird natürlich spannend.
Auch Jan-Lennart Struff, der ja heute Morgen in aller Herrgottsfrüh
in den TGW gestiegen ist, richtig?
Im Zug nach Paris, nicht im Taxi nach Paris, sondern im Zug nach Paris gefahren ist, der trifft auf Francis Tiafoe aus den USA. Ist kein leichter Erstrundengegner. Das wird schon...
Aber ganz ehrlich, ich finde ja, wenn man so ein 128er fällt, ich bin das mal so gerade so 5 Minuten lang rauf und runter gescrollt, wäre es da schon leicht. Also Betty Fuchs würde sagen, es gibt keine Kleinen mehr.
Ja, aber er hätte ja auch auf einen Qualifikanten treffen
Richtig.
Können.
Aber auch die können ja alle pöllen. Guck mal hier, was für Qualifikanten hier auch durchgehen.
Das stimmt. Darf man nicht unterschätzen.
Wie fandst du den Tag an sich heute? Wir geben ja auch gern ein Resümee, wie das Turnier ankommt. Wir haben noch keine endgültige Zuschauerzahl, die hätten wir euch gern geliefert, die ist noch nicht ganz durchgesickert. Ich hatte trotzdem einen Eindruck, als ich auf die Anlage kam, doch ganz gut gefüllt,
ja.
Obwohl, muss jetzt eh kein Grund sein, obwohl kein Deutscher mehr drin, aber...
Und obwohl es zu Beginn richtig windig war und kalt, so richtig Hamburger Wetter, nur dass nicht so richtig Schiedwetter war, ne?
Ja, genau, das stimmt. Also deshalb, heute war einiges los, vielleicht sind die Leute zum Wochenende dann doch ein bisschen... unternehmensfreudiger und kommen dann noch hierher.
Ja, ich habe dir ja gesagt, für mich zählt jetzt ab Freitag, Viertelfinaltag, wie ist da der Zuspruch, der Zulauf, wenn es dann in Anführungszeichen auch wieder nur 1300 Leute sind, sprich 1000 Tickets noch übrig wären, die noch im Kauf wären dann, das wäre dann schon echt eine Enttäuschung.
Ja, das stimmt. Ich wollte nur eine Sache erzählen. Am Sonntag läuft ja das Finale live im NDR. Sonntagmittag, das ist ja relativ früh. Ich glaube, 13 Uhr ist das Finale. Relativ früh jedenfalls. Und da ist der Co-Kommentator oder Experte, ist Carlo Steeb. Der war das im letzten Jahr auch.
Charlie,
auch schon hier am Roten Baum. Und ich habe mal so ein bisschen in unserem Fernseharchiv gewühlt. Natürlich, mir fällt bei Charlie Steeb immer als erstes dieser abgewehrte Matchball gegen Mats Wilander damals ein, als er das Spiel dann noch drehte und Deutschland zum ersten Mal den Davis Cup 88 in Göteborg holte. Aber dann habe ich mal geguckt, was der dann hier so am Roten Baum gerissen hat. Und ich habe ein Spiel gefunden, 1997, gegen Goran Ivanisevic. Also das war auch ein Schauspiel. Und Charlie Steeb kann sich noch erinnern, wirklich Rückhand nur Slice, Vorhand, druckvoll war auch so ein bisschen was anderes, ne? Ohne ihm zu nahe, aber so klassischer Bringer. Und Goran Ivanisevic hat ja wirklich auf alles draufgehauen, was nicht schnell genug auf den Bäumen war. Es war ein irres Match ist jetzt so ein bisschen falsch, aber Charlie Steeb hat die Bälle nur reingelegt und Goran Ivanisevic ist schlichtweg verzweifelt und Charlie hat am Ende auch gewonnen. War wirklich ein interessantes Match, wie damals Tennis war. komplett anders, muss man einfach klar sagen.
Und wie Charlie Steeb damals war, denn ich habe auch noch meine eigene Geschichte mit ihm. Und das ist immer noch ein Stich in meinem Herzen, muss ich wirklich sagen. Ich war 8 oder 9 Jahre alt, also Mitte der 90er war das. Und da war ich mit meiner Mama beim Turnier in Stuttgart. Und Charlie Steeb hat daran teilgenommen. Und ich wollte ein Autogramm von ihm haben. Und ich habe mit großen Augen, stand ich vom Eingang für die Umkleidekabinen der Spieler da und habe ihn höflichst um ein Autogramm gebeten. Ich hatte dieses Turnierheft, dieses Programmheft, ne, mit seinem Foto. Und er hätte es mir nur signieren müssen. Er hat mich angeguckt, hat drauf geguckt und ist vorbeigegangen. Und hat
wortlos
und hat mir kein Autogramm gegeben.
Weißt du was? Ich hole dir Sonntag eins.
Ich bitte dich. Oh. Ja, das hänge ich mir dann übers Bett. Endlich habe ich mein Autogramm von Charlie Steeb.
Hast du noch einen Bravo-Starschnitt, so einen alten, dann hole ich dir eins.
Ja. Nee, Menschen können sich auch ändern. Vielleicht war er damals auch einfach gefrustet. Vielleicht hatte er gerade verloren. Das weiß ich natürlich alles nicht mehr. Aber als Kind im Grundschulalter, das war dann einfach wirklich kein schönes Erlebnis.
Mir hat Michael Stichmar auf meiner, wo wir schon bei Anekdoten sind, Autogramm-Anekdoten, heute holt man ja eh nur noch Selfies, glaube ich zumindest. Jedenfalls hat Michael Stich in Münster, in meiner Heimatstadt, da gab es die Westfalen Open. Weit vor seinem Wimbledon-Sieg hat er da gespielt. Da hat er auf meiner Jeans unterschrieben mit dem Edding. Meine Mutter war Fuchsteufelswelt. Ich habe ihr erklärt, das war Michael Stich, der durfte das. Aber die Jeans, das ging nicht mehr raus.
Und wo ist die Jeans heute?
Oh, gute Frage, gute Frage. Das ist locker, oh Gott, das ist locker 35 Jahre her. Also ich glaube nicht, dass
das interessiert mich jetzt. Wo ist die Jeans?
Ich ruf gleich meine Mutter an.
Das müssen wir zu Turnierende, müssen wir das spätestens geklärt haben.
Das machen wir, gerne.
Genau. Ja, der morgige Tag, der Viertelfinaltag.
Ja, schauen wir. Ich finde ja ganz schön, ich mag ja Viertelfinaltage. Das klingt jetzt so ein bisschen sehr pragmatisch, mathematisch, aber das sind so 4 Matches, danach weiß man, wer am Folgetag, also dann, ich finde, da trichtert sich am Ende so ein Turnierbaum so fertig. Mhm. Ich mag das eigentlich. Mhm. So 4 Matches in a row, wie man im Englischen sagt. Ja, freue ich mich drauf.
Wenn wir hier nicht als Journalisten akkreditiert wären und ein Ticket gekauft hätten, dann hätte ich mir, glaube ich, auch den Viertelfinaltag ausgesucht.
Genau.
Ne? Weil man dafür sein Geld echt gut was zu sehen bekommt.
Habe ich auch. Ich habe das auch mal beim French Open gemacht. Viertelfinaltag, French Open, Federer gegen Wawrinka damals. Also da hatten wir auch Glück. Aber das war schon toll. Wenn man das im Hintergrund hört, die räumen mir relativ rücksichtslos.
Ja, hier ist schon Schicht im Schacht.
Hier ist Schicht im Schacht. Genau. Wir sind die Letzten hier wieder auf der Anlage. Ich weiß nicht. Ja, das Licht geht aus. Aber ist auch immer eine ganz schöne Atmosphäre, wenn sie
hier
so
vom Flutlicht angestrahlt werden.
Ja, richtig.
Hat man jetzt ja auch nicht unbedingt zu Hause, ne?
Nein.
Apropos zu Hause, ich glaube, wir machen uns jetzt langsam auf den Weg.
Ich entlasse dich natürlich wieder nicht in die Nacht. Ich mache keinen Quiz draus, aber natürlich ist heute vor 82 Jahren etwas passiert im Welttennis.
Willst du es versuchen? Ich glaube, ein Doppelerfolg, ein deutscher Doppelerfolg? Nö. Nein, das kann ja nicht sein. Wir haben ja September, Mitte September. Was war denn Mitte September?
Ja, die Grand Slams lagen damals auch noch anders.
Ja, gut, dann muss das so sein. Dann waren das da aber die US Open?
Nee.
Nein?
Die French Open. Donald Budge gewann als erster Tennisspieler den Grand Slam heute vor 82 Jahren. Also in einem Jahr alle 4 Grand Slam Turniere. Und die French Open lagen damals im September.
Und war es ein olympisches Jahr? Nein, kann nicht gewesen sein. Nee, weil ich habe gerade mal schnell 82 durch 4 geteilt. Kann nicht sein.
Es war ein Grand Slam.
Okay, kein Golden Slam.
Nein, der erste aber durch den Amerikaner Donald Budge.
Okay. Und deswegen kommen wir erst von Grand Slam auf Grand Schlemm, dieses Wortspiel hier, was wir an der Fressbude haben.
Ja,
ne?
Genau, da habe ich mich heute wieder bedient.
Am Grand Schlemm.
Am Grand Schlemm. Jeden Tag ein Falafel-Sandwich.
Ich hoffe, es ist dir gut bekommen.
Muss ich noch gucken.
Oh Gott, zu viele Details. Es ist der Schluss, Schicht im Schacht für heute. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum. Auf ndr.de/sport und fast überall sonst.